Heute sprechen wir mit Christoph Kaub über Wärmerückgewinnung aus raumlufttechnischen Anlagen in Nicht-Wohngebäuden. Die Wärmerückgewinnung ist spätestens seit Einführung der Energieeinsparverordnung eine sehr wichtige Effizienztechnologie und ein wichtiger Baustein der Energiewende. Herr Prof. Dr. Christoph Kaub ist geschäftsführender Gesellschafter der Hovertherm Klimatechnik GmbH. Er ist Honorarprofessor für energieeffiziente Raumlufttechnik und Wärmerückgewinnung am Umweltcampus Birkenfeld, der gehört zur Hochschule Trier, und Vorsitzender des Vorstandes des Fachverbands Gebäude Klima e.V. Zusätzlich ist er Mitglied in vielen Normen- und Richtlinienausschüssen. Mein Name ist Karin Kaltenkirchen und ich moderiere den heutigen Podcast. Herr Professor Kaub, was genau versteht man unter Wärmerückgewinnung?
Wärmerückgewinnung ist die thermische Nutzung von Abwärme innerhalb eines Systems mit zwei Massenströmen. Dazu wird die Wärmeübertragung genutzt, und zwar in Form eines Wärmeübertragers, der also zwischen den beiden Massenströmen installiert wird. Abwärme wird damit zur Nutzwärme regeneriert. Wärmerückgewinnung kann damit eigentlich auch als regenerative Energiequelle gekennzeichnet oder bezeichnet werden. Sie ist aber tatsächlich eine Energieeffizienzmaßnahme.
Wieso ist Lüftung denn so wichtig? Und warum muss es eine raumlufttechnische Anlage sein? Wir können doch auch über Fenster lüften.
Ja, die Lüftung über Fenster ist natürlich prinzipiell möglich, allerdings nur bei kleineren Räumen. Viele Räume haben entweder überhaupt gar kein Fenster oder sind so tief, beziehungsweise von der Kubatur her, so aufgebaut, dass eine Fensterlüftung den Raum gar nicht voll mit dem Lebensmittel Luft versorgen kann.
Herr Kaub, ich als Laie würde jetzt mal vermuten, dass es in Deutschland viel mehr Wohngebäude gibt als Nicht-Wohngebäude. Warum sprechen wir denn heute über Wärmerückgewinnung aus Nicht-Wohngebäuden?
Die Frage, Frau Kaltenkirchen, die wird mir in der Tat relativ häufig gestellt. Man könnte tatsächlich zu der Überzeugung kommen, dass Wohngebäude eigentlich wichtiger sind als Nicht-Wohngebäude, denn wir haben in der Bundesrepublik etwa 18 Millionen Wohngebäude, die etwa 1,5 bis 2 Millionen Nicht-Wohngebäuden gegenüberstehen. Wenn man jetzt aber die Flächen ansetzt, so ergibt sich ein ganz anderes Bild, denn dann hat man in etwa das Verhältnis 50-50%. Das heißt, Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude haben in etwa den gleichen Flächenanteil. Wenn man jetzt auch noch das Volumen berücksichtigt, also die Höhe der Räume ansetzt, so sieht man, dass bei Nicht-Wohngebäuden dann das Verhältnis ungefähr 63-37% sich in Richtung Nicht-Wohngebäude verschiebt.
Gibt es eigentlich mehrere Systeme zur Wärmerückgewinnung? Und wenn ja, welche Systeme sind am effektivsten?
Heute spielen eigentlich drei verschiedene Systeme zur Wärmerückgewinnung eine entsprechend große Rolle. Da gibt es sehr einfache Systeme, wie zum Beispiel den Plattenwärmeübertrager, der aus mehreren Platten zusammengesetzt ist. An der einen Seite der Platte strömt die warme Abluft vorbei, während an der anderen Seite die kalte Außenluft vorbei fließt. Und über die Platte wird dann die Wärme übertragen. Dann gibt es noch Regeneratoren, bei denen Speichermaterialien die Wärme aus der Abluft speichern, um sie dann in der Zuluft nochmal abgeben zu können. Diese Systeme sind allerdings kritisch zu sehen im Hinblick auf die Leckage, die dabei leider entsteht. Gerade heute in Zeiten von Corona mit Sicherheit ein wesentlicher Punkt. Und last but not least hat man Kreislaufverbundsysteme, die eigentlich aus zwei Wärmeübertragern bestehen. Ein Wärmeübertrager im Abluftstrom, der andere im Außenluftstrom. Dazwischen gibt es ein Kreislaufsystem, bei dem Wasser bzw. eine Sohle umgepumpt wird, das also über ein Rohrsystem geführt wird. Der Vorteil dieses Systems ist natürlich, dass hier gar keine Leckage systembedingt entstehen kann. Und vor allen Dingen hat man den Vorteil, dass der Wärmeübertrager zur Wärme gebracht werden muss und nicht die Wärme zum Wärmeübertrager. Und dass man eine absolute Trennung zwischen den Systemen hat. Und natürlich den Vorteil, dass man auch auf den Zwischenkreis entsprechend Einfluss nehmen kann. Also Energien ein- oder auskoppeln kann.
Gibt es bezüglich der Wärmerückgewinnung eigentlich irgendwelche Normen oder sogar gesetzliche Vorgaben? Und wenn ja, Was genau wird dort gefordert?
Ja, selbstverständlich gibt es normative Vorgaben und auch Gesetze, die die Wärmerückgewinnung verpflichtend fordern. Und zwar in Deutschland seit 2009 mit der Energieeinsparverordnung haben wir ein Gesetz, das die Wärmerückgewinnung in allen raumlufttechnischen Anlagen in Nichtwohngebäuden ab einer Größenordnung von 4000 Kubikmeter pro Stunde zwingend fordert. Und zwar werden in Abhängigkeit einmal der Laufzeit, aber auch in Abhängigkeit der Größe der Anlagen Mindesteffizienzkriterien gefordert, nämlich auf der einen Seite die Rückwärmzahl, also der thermische Nutzen wird definiert, der mindestens erbracht werden muss. Auf der anderen Seite wird allerdings auch der Elektroenergiebedarf reglementiert durch maximale Differenzdrücke, also Druckverluste in den Anlagen, die die Wärmerückgewinnung dort maximal haben darf. Ja, und des Weiteren haben wir seit 2016 die Ökodesign-Verordnung, nämlich die EU 1253/2014, die eben dann in 2016 in Kraft getreten ist. Und zwar müssen hier für Nichtwohngebäude ebenfalls Anforderungen an RLT-Geräte erfüllt werden. Das gilt eben auch für die Wärmerückgewinnung, die verpflichtend einzusetzen ist bei Zu- und Abluftgeräten. Und zwar werden dort Maßnahmen gefordert, insbesondere seit 2018 in verschärfter Form. Und zwar müssen wir heute Wärmerückgewinnungssysteme einsetzen, die mindestens 73% der Wärme zurückgewinnen können, die im Abluftstrom vorhanden ist. Eine Einschränkung beim vorhin genannten Kreislaufverbundsystem sind dies maximal 68%. Daneben wird aber auch hier der Elektroenergiebedarf reglementiert. Es werden also maximale spezifische elektrische Leistungen zum Betrieb der Wärmerückgewinnung definiert, die eben auch nicht überschritten werden dürfen.
Machen diese Kriterien denn immer Sinn? Oder gibt es weitere Punkte oder Forderungen, die ein Nutzer beachten sollte?
Ja, leider machen diese Vorgaben nicht immer Sinn, denn Wärmerückgewinnung macht vor allen Dingen dann möglichst viel Sinn, wenn der Nutzen der Wärmerückgewinnung größer ist oder so groß wie möglich gewählt wird und der Aufwand für die Wärmerückgewinnung so klein wie möglich ist. Wärmerückgewinnung bringt also nicht nur einen Nutzen in Form der thermischen Energie, die zurückgewonnen wird, sondern in die Wärmerückgewinnung muss auch investiert werden. Und das eben nicht nur in die Anschaffung der Wärmerückgewinnung, sondern auch in den Betrieb der Wärmerückgewinnung. Und zwar in Form von Elektroenergie, um den Differenzdruck zu überwinden. Das bedeutet also, Wärmerückgewinnung kostet auch Geld und der Nutzen hängt leider nicht linear vom Aufwand ab. Wenn ich also jetzt zum Beispiel die Wärmerückgewinnung doppelt so groß baue, dann bringt die leider nicht den doppelten Nutzen, sondern zum Beispiel nur eine Steigerung von 50% auf 67%. Das wären also 34% mehr Energie, die zurückgewonnen werden können. Aber leider würde der Aufwand beim Verdoppeln um 100% steigen. Damit wird also klar, dass es leider einen abnehmenden Grenznutzen bei der Wärmerückgewinnung gibt.
Wärmerückgewinnung ist also eine sehr wirtschaftliche Maßnahme. Warum nutzen wir denn nicht 100% der Wärme? Beziehungsweise warum sollen rund 70% optimal sein?
Ja, 100% sind nur theoretisch realisierbar. Man könnte also nur theoretisch 100% der Wärme zurückgewinnen. Rein praktisch geht das nicht. Warum? Weil wir für 100% Rückwärmeleistung einen unendlich großen Wärmeübertrager einsetzen müssten. Dann wäre der Wirkungsgrad tatsächlich von 100% in Gänsefüßchen machbar, aber leider nur eben theoretisch. Denn der Aufwand wäre natürlich für einen unendlich großen Wärmeübertrager, den man natürlich gar nicht bauen kann, aber der wäre unendlich groß. Zudem würde der unendlich viel kosten und man müsste also unendlich viel Geld ausgeben, um damit einen endlichen Nutzen letztendlich zurückgewinnen zu können. Ja, und das macht natürlich keinen Sinn.
Okay, Wärmerückgewinnungssysteme kosten also nicht nur in der Anschaffung, sondern auch in der Nutzung, also im laufenden Betrieb, Geld. Wieso eigentlich?
Wie schon gesagt, bei einem Wirkungsgrad von 100% wäre der notwendige Wärmeübertrager unendlich groß und würde damit logischerweise unendlich viel Geld kosten, sondern der Wärmeübertrager würde auch einen unendlich hohen Druckabfall im Luftstrom erzeugen, weil er ja eben unendlich groß wäre. Und um diesen Druckabfall zu überwinden, bräuchte man dann auch nochmal unendlich viel Elektroenergie. Der Druckabfall steigt, vereinfacht gesagt, also linear zum operativen Aufwand, während der Nutzen das leider nicht tut, denn der wird mit zunehmendem Wärmeübertrager immer kleiner letztendlich. Damit wird spätestens dann eine Wärmerückgewinnung ziemlich unsinnig, wenn der Aufwand für die Wärmerückgewinnung genauso groß ist wie der Nutzen, der durch die Wärmerückgewinnung erzielt wird. Ja, aber dann könnte man letztendlich auch auf die Wärmerückgewinnung komplett verzichten, denn keine Wärmerückgewinnung würde 0 Euro Nutzen bringen mit eben einem Aufwand, der ebenfalls bei 0 Euro läge. Im Ergebnis hätten wir dann also einen Nettoertrag von 0 Euro. Wenn wir jetzt den Wärmeübertrager aber zu groß bauen, dann würde zum Beispiel der Grenznutzen, ich nenne jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, bei 85% bei 30.000 Euro liegen. Beim konkreten Beispiel, der Aufwand dann allerdings auch bei 30.000 Euro und dann wären wir eben wieder bei einem Nettonutzen von 0 Euro. Irgendwo dazwischen gibt es aber ein entsprechendes Optimum, das wir finden müssen.
Wie kommt man denn zur optimalen Wärmerückgewinnung?
Ja, eigentlich ganz einfach. Und zwar, indem man die Wärmerückgewinnung wählt, die den höchsten Nettonutzen erzeugt. Das klingt zwar im Prinzip sehr einfach, ist aber im Detail dann doch mit sehr viel Aufwand verbunden, weil man dafür eine ganze Menge an Berechnungen durchführen müsste, um diese optimale Auslegung zu finden. Denn die Wärmerückgewinnung wird ja ausgelegt für den jeweiligen Anwendungsfall und dabei hat man eben viele Variablen, die man verändern kann. Man kann die Bautiefe verändern, um die Größe der Wärmerückgewinnung anzupassen. Man kann aber auch die Breite oder Höhe, also den Querschnitt der Wärmerückgewinnung anpassen. Und damit hat man leider eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten. Und um dann das Optimum zu finden, müsste man zum Beispiel 10 verschiedene Bautiefen mit 10 verschiedenen Querschnitten kombinieren und dann sieht man schon, allein bei dieser geringen Anzahl von 10 mal 10 kommt man schon zu 100 Auslegungen, die man machen müsste, um dann aus dieser Vielzahl von Auslegungen dann die optimale Auslegung herauszufischen, die den höchsten Nettonutzen erzeugt.
Verstehe ich Sie richtig? Es müsste dann jede Wärmerückgewinnung 100-fach ausgelegt werden, um das Optimum zu finden? Wie ich Sie kenne, haben Sie sich doch sicherlich schon die Frage gestellt, ob das nicht einfacher geht. Gibt es Alternativen zu dieser Sisyphus-Arbeit?
Ja klar, die Möglichkeit gibt es natürlich. Und zwar habe ich ein Verfahren entwickelt, das sich genau dieses Themas annimmt, nämlich eine mehrdimensionale Optimierung durchzuführen, die auf einer einzigen Auslegung basiert. Und zwar kam ich auf die Idee, insbesondere weil es ja bestehende Wärmerückgewinnungssysteme gibt, die optimiert werden müssen, um beim Austausch eben dann optimal betrieben werden zu können. Und diese Wärmerückgewinnungssysteme basieren natürlich auf einer Auslegung, die mal durchgeführt wurde. Und zwar werden dann über Näherungsgleichungen die spezifischen Eigenschaften, nämlich einmal zum Wärmeübergang, aber auch für die Druckverluste bei veränderten Geometrien, insbesondere bei veränderten Querschnitt oder Querschnitten und der sich damit ergebenden veränderten Strömungsgeschwindigkeit umgerechnet. Ja, als Ergebnis erhält man dann eine Tabelle oder Grafik mit den möglichen Optima bei den jeweiligen Querschnitten und dann sucht man aus diesen verschiedenen Optima das Maximum raus, also der höchste Nettonutzen, der sich dann bei einer Auslegung ergibt. Und mit dieser maximalen Lösung kann man dann natürlich die optimale Wärmerückgewinnung leicht definieren. Man kann allerdings auch, wenn man vorhandene Restriktionen hat, weil zum Beispiel das Maximum gar nicht realisierbar ist aufgrund eben nicht vorhandener Platzverhältnisse, sich dann das noch zu realisierende Optimum aus dieser Tabelle heraussuchen.
Ändern sich denn im Optimum die Abmessungen deutlich im Vergleich zu heute üblichen Abmessungen?
Die Erfahrung mit der Optimierung, mit der mehrdimensionalen Optimierung, hat ergeben, dass das Optimum sich bei sehr niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten ergibt. Und zwar bei deutlich niedrigeren Strömungsgeschwindigkeiten als bei den heute üblichen rund 2 Meter pro Sekunde, die sich auch wiederum durch die Ökodesign-Verordnung ergeben haben, was ja auch schon relativ niedrig ist, 2 Meter pro Sekunde und knapp darunter. Aber jetzt benötigt man, um das Optimum der Wärmerückgewinnung erfüllen zu können, meist Luftgeschwindigkeiten im Bereich zwischen 1 und 1,2 Meter pro Sekunde. Das ist für den Auslegungsfall auch durchaus noch realistisch. Allerdings im Teillastbetrieb kann diese niedrige Strömungsgeschwindigkeit schon zu einem Problem werden.
Welche Probleme entstehen denn im Teillastbetrieb, wenn die Luftgeschwindigkeit zu klein wird?
Nun ja, wenn schon die Auslegung bei etwa 1,2 Meter pro Sekunde liegt, dann verringert sich logischerweise im Teillastbetrieb, also nicht, wenn die volle Leistung benötigt wird, also wenn zum Beispiel nur die Hälfte des Raumes belegt ist und dann auch nur die Hälfte des Volumenstromes gefahren werden muss, reduziert sich natürlich dann die Luftgeschwindigkeit auf 0,6 Meter pro Sekunde. Und wir haben festgestellt, auch bei Messungen im Labor, dass unter 0,4 Meter pro Sekunde keine stabile Wärmeübertragung mehr zu realisieren und sicherzustellen ist. Das würde dann bedeuten, wenn man mit 1,2 Meter pro Sekunde auslegt, dass man eben maximal auf 0,4 Meter pro Sekunde, also auf sprich 33% des Auslegungspunktes, reduzieren kann. Darunter wäre jetzt ein weiterer Teillastbetrieb eben nicht mehr möglich. Zumindest, wenn man auch Teillastbetriebszustände realisieren will. Und das wollen wir ja.
Könnte man diese Optimierung nicht einmal durchführen und das sich daraus ergebende Optimum dann allgemeingültig in einem Gesetz als Forderung festschreiben?
Ja, leider geht das nicht, denn die Optimierung hängt eben von vielen Faktoren ab. Da spielt zum Beispiel der Aufstellungsort eine große Rolle. Es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob die Wärmerückgewinnung jetzt für Helsinki hergestellt wird oder später in Athen betrieben wird, da die Umgebungstemperaturen während des Jahres natürlich vom Aufstellungsort sehr abhängen und höchst unterschiedlich sind. Daneben spielt aber auch die Laufzeit eine große Rolle, denn je länger die Anlage läuft, desto mehr Nutzen kann sie bringen, desto mehr verschiebt sich das Optimum in Richtung hohe Übertragungsgrade, also große Wärmerückgewinnung. Genauso spielt aber auch die Ablufttemperatur eine große Rolle. Es ist eben ein Unterschied, ob man Wärmerückgewinnung im Schwimmbad einsetzt, bei dem die Ablufttemperatur sehr hoch ist, also sehr viel Wärme zurückgewonnen werden kann, oder in einer Lagerhalle, die zum Beispiel nur 16 Grad hat. Zudem spielen aber auch Energiepreise eine Rolle, Energiepreise für Wärme, aber auch für die Elektroenergie. Es gibt also leider keinen Standardfall und damit kann eben die Optimierung auch nicht allgemeingültig erfolgen, sondern sie muss immer höchst individuell im Anwendungsfall, im konkreten Anwendungsfall durchgeführt werden.
Das Optimum hängt also vom Nutzen und vom Aufwand ab. Könnte denn der elektrische Aufwand nicht noch weiter reduziert werden?
Ja, das könnte man natürlich tun, indem man zum Beispiel die Wärmerückgewinnung strömungsgünstig konstruiert. Man könnte beispielsweise anstatt runder Rohre ovale Rohre einsetzen und damit den Strömungswiderstand und damit letztendlich auch die Elektroenergiekosten wesentlich reduzieren.
Auf der anderen Seite könnten doch die Wärmeübertragungseigenschaften verbessert werden. Dann wäre die Wärmerückgewinnung doch kleiner und somit auch wirtschaftlicher. Wäre das nicht eine Alternative?
Ja, im Prinzip ist das möglich, aber diese Idee hat oder hätte ihre Tücken, da meist die Verbesserung der Wärmeübertragungseigenschaften mit einer Steigerung der Turbulenz, also der Strömungsgeschwindigkeit im Wärmeübertrager, wieder einhergeht. Und damit steigt dann meistens eben auch der Druckabfall. Ja, und den Krieg, wenn man es so nennen darf, kann man eigentlich nicht gewinnen, denn die Wärmeübertragungseigenschaften steigen viel, viel langsamer, nämlich nur mit dem Exponent 0,2 bis 0,4 zur Strömungsgeschwindigkeit, als zum Beispiel der Strömungswiderstand, der mit Exponent 1 bis 2 deutlich, deutlich schneller steigt. Man würde also dann mit dem Hintern quasi das umwerfen, was man vorne mühsam wieder aufgebaut hat.
Könnte die Wärmerückgewinnung nicht noch für andere Aufgaben genutzt werden? Beispielsweise im Sommer zur Kühlung?
Ja, das wird auch gemacht. Im Sommer kühlt die Wärmerückgewinnung sowieso, da sich das Temperaturverhältnis umdreht. Das bedeutet, dass im Sommer zum Beispiel die Abluft im Raum mit beispielsweise 25 Grad kühler ist als die Außenluft mit zum Beispiel 32 Grad Celsius. Also fließt die Wärme von der Außenluft zur Abluft, also wird die Außenluft gekühlt, während die Abluft erwärmt wird. Dieser Effekt kann natürlich auch noch gesteigert werden durch die sogenannte Verdunstungskühlung, indem die Abluft vor der Wärmerückgewinnung befeuchtet wird. Was passiert? Dadurch kühlt sich die Abluft ab. Das kennen wir alle. Wenn im Sommer es regnet, dann kühlt sich die Luft draußen auch ab. So wie wir das auch beispielsweise beim Schwitzen tun, dann befeuchten wir uns ja quasi durch den Schweiß selber. Das nennt man Verdunstungskälte. Dabei wird die Abluft nass und unbehaglich. Das kennen wir auch vom Schwitzen her. Das ist aber bei der Abluft nicht tragisch, denn die Abluft wird mit dem höheren Wasseranteil einfach an die Umgebung abgegeben. Aber diese kältere Luft nimmt also mehr Wärme aus der Außenluft auf und kühlt damit die Außenluft deutlich stärker, als sie das ohne Verdunstungskühlung machen würde. Damit kann man zum Beispiel im Sommer 32-gradige Außenluft auf ungefähr 20 bis 22 Grad Celsius abkühlen. Ja, und das nennt man mehrfachfunktionale Nutzung der Wärmerückgewinnung.
Gibt es weitere Mehrfachfunktionen der Wärmerückgewinnung?
Ja, die gibt es, aber leider nur beim Kreislaufverbundsystem. Bei anderen Wärmerückgewinnungssystemen geht das nicht, denn nur beim Kreislaufverbundsystem haben wir einen Umlaufstrom zwischen den beiden Wärmeübertragern, auf den wir Einfluss nehmen können, in den wir eingreifen können. Bei allen anderen Systemen geht das nicht, weil eben dieser Umlaufstrom fehlt. Das heißt, man kommt also nicht zwischen die Platte oder in die Speicherpakete bei Regeneratoren, aber beim Kreislaufverbundsystem geht das ganz prima, indem man in den Zwischenkreis zusätzliche Energieströme ein- oder auskoppeln kann.
Dann bräuchte man ja bei einem mehrfachfunktionalen System keine weiteren Komponenten mehr in den Anlagen.
Ja und nein. Viele Funktionen kann man nutzen. Jedoch wird mit dem Ein- oder Auskoppeln das System manchmal auch negativ, in einigen Fällen auch positiv beeinflusst. Und wenn die Beeinflussung zu negativ ist, wie zum Beispiel beim Einkoppeln von großen Leistungen an Zusatzkälte, dann ist es manchmal wirklich sinnvoller, den Kühler nicht in die Wärmerückgewinnung zu integrieren, sondern ihn als separate Komponente im Luftstrom zu betreiben, also gänzlich getrennt von der Wärmerückgewinnung. Bei der Zusatzwärme kann es manchmal auch zu negativen Beeinflussungen kommen, aber das wird trotzdem häufig genutzt, weil dann beispielsweise der Vereisungsschutz auch später benötigt wird. Denn durch die Beeinflussung muss dann später der Vereisungsschutz erst kommen. Auch die Einkopplung von freier Kälte, also dem Abtransport von Abwärme, wenn im Winter gekühlt werden muss, wie wir das zum Beispiel beim neuen Nachrichtenstudio im Mainz beim ZDF gemacht haben, verbessert sich sogar der Übertragungsgrad im System. Sie sehen, man muss also die einzelnen Funktionen vernünftig abwägen, auch berechnen, wie diese Einflüsse sich gestalten und welchen Effekt sie haben. Es gibt also eigentlich kein Patentrezept, sondern eben nur die individuelle Berechnungsmethode.
Herr Professor Kaup, zum Abschluss die provokante Frage an Sie. Gibt es eine Alternative zur Wärmerückgewinnung? Und brauchen wir Wärmerückgewinnung überhaupt noch, wenn wir zukünftig sowieso regenerative Energien nutzen? Hat sich die Wärmerückgewinnung dann überholt?
Ja, ganz sicher nicht. Da würde ich fast die provokante Gegenfrage stellen wollen. Macht es denn mehr Sinn, statt fossilem Öl nun regenerativ Holz zu verbrennen, anstatt die Wärme zu nutzen, die ja sowieso vorhanden ist und die wir dann buchstäblich zum Fenster oder bei raumlufttechnischen Anlagen auch aus dem Abluftkanal nach draußen werfen würden. Die beste Wärme, Frau Kaltenkirchen, ist die, die erst gar nicht erzeugt werden muss. Hinzu kommt, dass wir gar nicht genug regenerative Energiequellen haben, um auf die Wärmerückgewinnung verzichten zu können.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Kaub, für dieses sehr informative Gespräch und die Erkenntnisse zur Wärmerückgewinnung.